Der Dominik Heckner Podcast. Für alle Unternehmer aus dem Bereich Elektro- und Haustechnik, die ihr Unternehmen richtig stark aufstellen wollen. Mehr Freizeit, mehr Gewinn und weniger Stress. Genau darum geht es. Echte Unternehmergeschichten und Strategien, die funktionieren. Präsentiert von Dominik Heckner, Coach, Autor und Investor.
Heute sind wir im Studio mit Vince Curtens, der seit über 3 Jahren das Erfolgscoaching-Live-Event moderiert. Er ist jemand, dem ich sehr viel vertraue, der sich dieses Vertrauen innerhalb kürzester Zeit erarbeitet hat und der auch bei unseren Unternehmern mit seinen Sessions extrem gut immer ankommt. Und deswegen darf ich sagen, hallo Vince.
Hi Dominik, schön hier zu sein. Vielen Dank.
Du warst jetzt das 5. oder 6. Mal schon beim Erfolgscoaching-Live-Event.
Ja, ich bin der Meinung, das 6. Mal durfte ich jetzt dein Erfolgscoaching-Live-Event moderieren. In Frankfurt, jetzt ja im schönen Marriott. Seit 2 Veranstaltungen. Also ich habe ja vor 5 Events, wo ich angefangen habe, bis jetzt definitiv eine Steigerung verspürt. Schon allein, wenn wir über Energie sprechen und so. Das ist ja absolut mein Thema. Die ganzen Unternehmer und Unternehmerinnen, die da zusammenkommen bei diesem Erfolgscoaching-Live-Event, hat für mich echt mit Energie zu tun. Und gerade das Letzte jetzt, I'm totally flashed, sage ich immer so schön, hat mir sehr gut gefallen.
Also es war für mich und für uns als Team natürlich schon mal eine Änderung zu sagen, boah, wir holen uns ja einen Moderator und so, wow, und bringt es überhaupt was? Und ja, natürlich ist es auch eine Investition, weil gute Menschen arbeiten bekanntlich auch nicht for free, ist ja logisch, ja, mache ich auch nicht. Und brauchen wir das überhaupt? Und das war schon am Anfang so eine Überlegung. Und ich meine, die Sache ist, das Live-Event und das Erfolgscoaching ist ja wie so ein Baby, das ich großgezogen habe, aber oder sagen wir mal, es ist wie so ein kleines Kätzchen, was du als Haustier hast. Und du denkst, ja, ist ja so ein kleines Kätzchen, das wächst dann und irgendwann mal merkst du, dass du also einen 3 Meter fetten Tiger bei dir auf dem Schoß sitzen hast und dir denkst, okay, das ist jetzt für mich alleine ein bisschen zu viel. Ich brauche jetzt auch mal Hilfe. Und natürlich ist es so, dass das Team gewachsen ist, genauso wie die Anzahl unserer Unternehmer. Und wir Eventmanagement haben, wir haben Catering, wir haben Sound und Light und das ist immer alles Stück für Stück besser geworden. Aber ich habe mich am Anfang nicht getraut zu sagen, ich gebe die Moderation ab, weil dann muss ich es ja jemandem erst erklären und dann sagt er vielleicht was Falsches oder so. Aber ich habe gemerkt, das hat einfach wahnsinnig dazu beigetragen, dass ich beim Event auch deutlich mehr Spaß haben kann, dass ich mich mehr auf die Unternehmer fokussieren kann. Weil beim ersten Event in dem vorherigen Hotel, da waren ja auch schon, ich weiß nicht, 150 mindestens Teilnehmer da. Und dann habe ich jede Session 2 Tage lang, und es war sogar, muss ich sich vorstellen, bei einem Event waren es sogar 3 Tage mit Sessions. 3 Tage lang jede Hauptraumsession angesagt, abmoderiert und selber nochmal 4-mal auf die Bühne und dann nachts noch vielleicht bis 1 oder so in der Bar.
Ja, great. Und danach bist du ja dann auch so aus meiner Perspektive auch dann nochmal mit dem Laptop aufs Zimmer, weil du mir dann gesagt hast, Vince, ich gehe noch ganz kurz was mit meiner Keynote irgendwie nochmal optimieren. Also es war schon hardcore. Ja, also ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben. Das war ja im privaten Kontext, lustigerweise, auf der Hütte irgendwo in den Bergen. Ja. Und das hat irgendwie sofort gefunkt. Und den Pain, den du gerade beschrieben hast, den du hattest, alles zu machen, was du ja auch mega cool gemacht hast. Ich habe mir das ja auch im Vorfeld dann anschauen dürfen. Du hast mir beziehungsweise auch was gezeigt. Das hat mir sehr gut gefallen, aber es war einfach too much. Also du hast dir da zu viel aufgebürdet gehabt und dann kam das so. Ich denke, ja, der liebe Gott, der wollte das so, dass wir uns kennenlernen und du da auch gleich ein gutes Gefühl hattest. Und dann, also meinen tiefsten Respekt, dann auch einfach mir das Vertrauen zu schenken und zu sagen, Vince, mach das mal, obwohl ich sagen muss an dieser Stelle, am Anfang habe ich schon verspürt, dass da natürlich das ein oder andere nochmal genau beäugelt wurde. Ja, so, aber hey, das ist fein, that's my job. Und wir haben uns ziemlich schnell eingegroovt und ich glaube, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nach dem ersten Event war uns beiden klar, das passt, das matcht und wir machen weiter,
es oder? Es muss weitergehen, selbstverständlich. Stimmt. Am Anfang gab es so Feintuning. Es gab eigentlich nur eines, was ich jemals bemängelt habe, und das war das Wort wunderbar.
Ja, I remember, genau.
Aber wenn das Schlimmste ist, was jemals passiert ist, dann würde ich sagen, läuft es extrem gut. Ja. Und nein, also Spaß beiseite. Natürlich war das immer so, dass wir die Dinge auf ein anderes Level auch heben konnten, weil die Fremdperspektive stellt auch jemand, der erfahrener Moderator ist, dann auch andere Fragen oder ja, vielleicht teilweise aus Unwissenheit, weil er nicht drinnen steckt, oder teilweise auch zu sagen, ja, aber Moment, stimmt das da oder sollte man das wirklich so? Das sind Fragen, die würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr stellen. Aber du hast ja mittlerweile schon Jahrzehnte von Erfahrungen. Ich habe gehört, du warst sogar eine Bulli-Parade. Hast du da gemacht, das Licht, oder warst du da auch sichtbar?
Ja, unter anderem. Ja, das war ja eine wilde Zeit. Ich sage immer so, das war so Ende der 90er, wo der Bulli damals irgendwie so eine Menge Kohle von ProSieben in die Hand gedrückt bekommen hat. Und dann haben die gesagt, hey Bulli, mach mal. Und dann hat er diese erste Staffel, die Bulli-Parade, aus der Taufe gehoben mit Christian Tamitz, mit Rick Cavanian und mit meiner Wenigkeit. Denn ich war am Anfang ein Bulli-Double oder das Bulli-Double, weil ich hatte damals noch echt eine lange Matte, Straßenköter, blondes Haar, genauso wie der Bulli. Und er hat ja sehr oft Doppelrollen in seinen Sketchen gehabt, wo er mit sich selbst gespielt hat. Und dann war ich halt der Konter oder der Gegenpart, im Gegenschnitt dann auch immer wiederum zu sehen, durfte dann aber auch die ein oder andere Rolle in den Sketchen mitspielen. Das war so meine Zeit mit Bulli. 2, 3 Staffel habe ich das gemacht und dann ist das ja auch abgegangen ohne Ende und meine Wege sind dann woanders hingegangen. Aber das war eine coole Zeit damals mit dem Bulli, Michael Bulli Herbig. Ich war dabei damals bei der Entstehung der Bulli-Parade.
Okay, krass. Ja, ja, und was lernt man so aus der Zeit im Fernsehen?
Ja, also gerade wenn wir jetzt über Comedy reden, ne, komödiantisches. Ich habe zum Beispiel dann auch bei Kanal Fatal mit der wunderbaren Veronika von Quast, eine bayerische Kabarettistin und Komödiantin, bei Kanal Fatal in diversen Sketchen spielen dürfen. Die Bulli-Parade kam dann dazu. Die Sitcom bei Tabaluga TV, wo ich mal den durchgeknallten Nachbar oder den Aerobic-Trainer aus den 80er Jahren spielen durfte. Da geht es um Timing, um deine Frage zu beantworten. Und nichts anderes ist es, wenn wir über Kommunikation reden. Es geht prinzipiell um Timing, wann du was sagst, tust, machst beziehungsweise wirken lässt. Und dann sind wir natürlich auch bei meiner Expertise und meiner Passion, die immer schon da war bei mir, neben meiner künstlerischen Tätigkeit, nämlich das Kommunizieren, das Zwischenmenschliche, also das, was hier auch gerade so zwischen uns passiert, aber halt auch bei deinem Erfolgscoaching-Live-Event zwischen mir und den UnternehmerInnen. Also das ist mir halt immens wichtig und habe dann irgendwann mal festgestellt, hey, das ist cool, ich möchte das weitergeben. Und habe dann natürlich dann um die Jahrtausendwende, wenn ich mich nicht falsch erinnere, dann angefangen, auch in der Wirtschaft damit zu arbeiten. Ziemlich anarchisch und unstrukturiert. Mit meinem künstlerischen Schädel war ich da unterwegs und habe mir dann über Jahrzehnte, muss man echt schon sagen, so eine gewisse Struktur erarbeiten können, mit der ich jetzt ganz gut unterwegs bin. Und kombiniere das halt. Also es ist schon Background und meine Expertise, die künstlerische Welt mit der Wirtschaft zusammenzubringen, das ist auch so eine Passion von mir. Und das tue ich jetzt schon seit langer Zeit. Und unter anderem auch für dich.
Also Kommunikation ist das Thema.
Ja, das ist so ein Riesenwort, oder? Kommunikation. Ja, es ist, das steht so über allem. Kommunikation. Die wichtigste Frage, die ich dann immer auch mit meinen Teilnehmenden nachgehe, ist, was ist denn überhaupt Kommunikation? Ja.
Also wenn ich jetzt Teilnehmer wäre bei dir im Workshop, dann würde ich sagen, Kommunikation ist eine Verbindung, ist ein Austausch, ist eine Brücke für Information, für Emotion. Mhm. Das muss ich weiter überlegen. Das klang jetzt schon mal gut. Da setze ich mal einen Punkt dahinter.
Ja, und den Punkt kann man auch stehen lassen. Man muss das gar nicht jetzt irgendwie noch weiter ausführen. Du hast es wirklich auf den Punkt gebracht, Dominik. Genau das ist es. Wichtig war mir jetzt bei diesem Satz, dass du die Emotion noch ins Spiel bringst, weil Kommunikation ist immer Emotion, ob du willst oder nicht. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin mit einer Italienerin verheiratet, also da sind Emotionen im Raum. Ja, also bei mir als gebürtiger Niederländer, das wissen vielleicht auch die wenigsten, bin geboren übrigens in Den Haag, aufgewachsen in Amsterdam, in der Nähe von Amsterdam und dann so als kleiner Niederländer damals Anfang der 80er ins tiefste Bayern, nach München dann gezogen. Obwohl, tiefste Bayern, glaube ich, kann man da nicht sagen. Und genau, also so ging das dann bei mir los. Und auch da ging es dann darum, wie komme ich mit meiner Kommunikation klar. Ich habe halt damals noch wie Rudi gesprochen. Ne? Also wie Rudi
Carell. The Rudi Carell?
So, ja.
Na, wie geht das richtig? Mach es mal.
Damals habe ich halt so geredet wie, hallo, ich bin der Vincent aus Holland. Hey Dominik, schön, dass wir heute hier in deinem Podcast zusammensitzen. Vielleicht können wir nachher noch ein lecker Bierchen trinken.
In deinem Wohnwagen, oder?
Oder ja, in meinem Wohnwagen habe ich auch einen kleinen Kühlschrank. Und so. Ja. Also so habe ich geredet damals. Also auch, ich glaube, deswegen musste ich mich auch schon immer mit diesem Thema auseinandersetzen.
Ja.
Kommunikation, kommunizieren, zusammenkommen. Und das hatte sehr viel mit Emotionalität zu tun. Kann mich noch entsinnen, ja.
80% oder so der Kommunikation liegt nicht im Wort. Und ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal Psychologie studiert, nur ein halbes Semester oder so. Aber auf jeden Fall war da so ein Beispiel. Ist ein Hund, versteht er zum Beispiel nicht, was du sagst, weil er versteht weder Deutsch noch Englisch noch sonst irgendwas. Mhm. Aber da kann sehr wohl hören, wie deine Stimme rauf und runter geht. Und du könntest zum Beispiel sagen, du braver, braver Hund. Und er würde sich denken, er wird jetzt gerade geschimpft. Also da passt jetzt das Wort und die Kommunikation, was außerhalb vom Wort passiert, nicht zusammen. Bei Menschen ist es aber genau das Gleiche, weil wir das auch spüren, wenn irgendwas nicht stimmt. Und wenn ich in einen Raum gehe, dann merke ich die Energie. Und wenn jemand sagt, ach ja, nee, passt schon alles, ist alles okay. Oder jemand schaut auf den Boden. Ja, das ist zum Beispiel das Erste, du kannst das teilweise schon, Yvonne, meine Assistenz, sagt, sie kann es erkennen an meinen Schritten, bevor sie mich gesehen hat, wenn ich ins Büro komme, ob ich jetzt gestresst bin oder gut drauf bin.
Ja.
Das ist auch spannend.
Ja, total. Also es unterstreicht genau das, was du gerade gesagt hast. Wir kommunizieren hauptsächlich im Unterbewusstsein. Also das Bewusstsein ist nicht da. Und ich sage dann auch immer so schön, wir haben unsere Leitplanken, die uns schön durch die Gesellschaft führen und bewegen. Und die sind auch wichtig, sage ich. Ja. Also es sind Automatismen, die wir uns angelegt haben mit unserer Kommunikation. Und die schützen uns und die geben uns Struktur, die geben uns einen Weg, die geben uns Sicherheit. Das ist so diese berühmte Komfortzone, ich kann dieses Wort nicht mehr hören, in der wir uns dann bewegen. Und die brauchen wir auch alle. Nur, ich sage immer, wir dürfen halt nicht vergessen, ab und zu mal diese Leitplanken mal wieder ein bisschen lockerer zu machen. Und das Bewusstsein für unsere Kommunikation schaffen, vor allen Dingen in Situationen, die uns wichtig sind. Wo es um was geht. Das kann alles sein. Ja? Und schlussendlich geht es darum, dass das dann natürlich auch, und du hast es gerade gesagt, kongruent sein muss mit dem Innenleben. Ich sage immer, es gibt zwei Wege der Kommunikation. Der Hauptweg ist the journey from inside to outside, also der Weg von innen nach außen. Wo fängt alles an? Natürlich hier. Ja? Dein Gedanke wird sich zu einer Haltung entwickeln. Deine Haltung wird sich automatisch in der Kommunikation nach außen tragen. Und dann haben wir noch den zweiten Weg. Das ist der Weg von außen nach innen. Und der ist halt auch sehr spannend. Ja? Also über physische Mittel dein Inneres zu beeinflussen, aber auch all das, was uns umgibt, hat ja einen Impact. Es beeinflusst dich ja. Und es gibt ja so wunderbare schlaue Sätze wie, ey, du bestimmst dein Umfeld, weil es was mit dir macht. Und wenn du ein Umfeld hast, was dir nicht gut tut, dann ändere es. Ja, so. Das sind ja dann so Dinge, wo ich dann gerne mit meinen Teilnehmenden oder mit den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, da mal so ein bisschen genauer hingucke. Nicht nur ein bisschen, da gucken wir wirklich genau hin.
Die Wichtigkeit der Kommunikation ist ja etwas, was ich aufgrund meines Berufes tagtäglich ja auch innehabe. Mittlerweile nicht mehr so viel, dass es ich selbst mache, sondern den Hebel, den ich nutze, bei anderen. Das heißt, ich arbeite regelmäßig, jede Woche mit meinen Coaches, aber auch zum Beispiel mit unserem Vertriebsteam. Weil was jetzt für den Handwerker vielleicht ein Hilti ist, ist für uns die Rhetorik.
Ja.
Und das Training, das ich mit den Menschen immer wieder mache, da geht es ganz, ganz viel darum, auch was die Pausen sind und die Lücken. Die Noten, die nicht gespielt werden, spielen teilweise eine viel wichtigere Symphonie wie das, was tatsächlich gesagt wird. Und Transformation, das habe ich gerade, ich glaube, es war gestern zu jemand gesagt, die Transformation, die passiert in den Pausen.
Mhm.
Die passiert nicht, während du gerade tust. Ja, Transformation passiert in den Pausen zwischen dem Tun oder zwischen dem, was gesprochen wird. Und ich sehe das immer wieder, wenn Menschen noch nicht die Erfahrung haben, jemanden auf eine Transformationsreise zu bringen, dann ist ganz, ganz viel Energie, die reinfließt. Ganz viel Energie fließt rein und du musst es doch sehen. Und warum siehst du das nicht? Und warum verstehst du nicht meinen Blickwinkel? Und es ist doch so einfach zu verstehen, wenn du hier die Fakten und dieses und jenes. Das führt aber dann zu einer Verhärtung der Fronten, wo der andere sagt, nein, aber du musst doch meine Perspektive zuerst verstehen. Ich bin nicht bereit, deine zu sehen, wenn du meine nicht siehst. Und dann drehen wir uns im Kreis.
Nice. Also schön aufgezeigt, deine Straße jetzt hier gerade. Ja, es geht schlussendlich immer um Selbstfindung, ne? Also man muss quasi dann deinen Unternehmer und Unternehmerinnen aufzeigen, wie sie selbst die Lösung finden können. Und das ist ja eine klassische Coaching-Technik, über die Fragetechnik das Ganze zu erfragen. Weniger ist mehr, finde ich auch cool. Das ist auch so ein Hauptthema in der Kommunikation. Es geht nicht immer darum, alles zu transportieren, was dir gerade einfällt, sondern es zu reduzieren, dir Zeit zu lassen, das natürlich mit dieser Unterstützung, die du gerade auch ins Spiel gebracht hast, die Pause mal zu machen. Bildlich finde ich auch immer so schön, kann man auch in den Raum stellen, es gibt das berühmte Was und das berühmte Wie. Also das Was, die Fach- und die Sachkompetenz, der Inhalt, der Content, ja, that's the base, sage ich immer so schön. Wenn das nicht passt, okay, dann geh nochmal in dein Kämmerlein und bereite dich gut vor. Ja, so. Aber das Wie auf der anderen Seite, ich vergleiche das immer so mit Koffern. Es gibt den Fach- und Sachkompetenzkoffer auf deiner linken Seite und den Wirkungskompetenzkoffer auf der anderen Seite. Weil wenn du das Was mit dem Wie nicht transportieren kannst, hat das weniger Wert beziehungsweise vielleicht auch überhaupt keinen Wert mehr. Also das Wie, und dann sind wir halt bei den Soft Skills, und die sind ja immer so belächelt. Ja, oh, die Soft Skills, ja klar, ne? Ich finde sie immens wichtig. Das ist das Ausschlaggebende und sie machen definitiv sogar den Unterschied. Und du hast es ja gerade beschrieben. Genau das ist es. Wenn du es weißt, wie du die Dinge transportierst, und es gehören ja immer zwei dazu, ja, dann, klar, dann geht es in die richtige Richtung und dann wirst du auch erfolgreich sein in dem, was du dir wünschst, was du dir vorstellst, was du dir als Ziel gesetzt hast. Und das gilt jetzt nicht nur für euch, sondern auch auf der Seite der Unternehmer und Unternehmerinnen. Also auch die Breakout-Session, die ich jetzt bei dir das erste Mal durchführen durfte. Übrigens, Dominik, vielen Dank dafür, dein Vertrauen. War mir eine Freude, hat sehr viel Spaß gemacht. Und da ging es genau darum, wenn du als Unternehmer vor deinem Team stehst und Dinge transportieren möchtest, das Was, ja, mein Gott, Leute, das muss passen. Aber das Wie, da tun sich viele halt noch schwer. Und nicht nur die Unternehmer und Unternehmerinnen aus dem Handwerk, sondern ganz viele Menschen. Also es ist ein allgemeines Thema in der Gesellschaft.
Also ich habe übrigens sehr gutes Feedback, exzellentes Feedback bekommen von deiner Session nämlich.
Danke.
Weil die Menschen da auch zu wenig drüber nachdenken. Und es ist interessant, was du sagst, weil ich habe mir mit Sicherheit immer wieder als Unternehmer und davor als Angestellter immer wieder Situationen gehabt, wo jemand gesagt hat, Dominik, ja, hätten wir vielleicht irgendwie anders machen müssen. Das ist Feedback, was immer wieder kommt. Selten. Und das ist, weil ich genauso wenig perfekt bin wie jeder andere. Kommt immer wieder mal natürlich Feedback. Ja, alle, die sagen, sie kriegen kein Feedback, sind Lügner meines Erachtens nach. Ja. Selten kommt das Feedback, dass die Leute sagen, deine Idee war dumm. Also wirklich selten bis gar nicht, weil ich natürlich brillante Ideen habe. Nein, Schmarrn, darum geht's nicht. Aber die Menschen sagen dann, oh ja, das hätte man anders sagen können. Man hätte es früher kommunizieren müssen. Oh, ich wäre gerne früher eingebunden gewesen. Und ja, obwohl ich jemand bin, der Experte ist in dem Bereich, sage ich, natürlich bin ich da nicht perfekt. Manchmal ist es so, dass meine Motivation, etwas zu tun, größer ist, wie meine Reflexion, mit wem ich alles sprechen muss. Und selbst wenn ich mich bemühe, jeden Einwand vorher zu antizipieren und mit jeder Person vorher zu sprechen, die vielleicht ein Stakeholder ist und darüber informiert werden möchte, schaffe ich das nicht immer, sage ich ganz klar.
Ja.
Also das Wie ist entscheidend, es gibt nicht nur zwei, sondern auch drei Koffer. Der erste Koffer ist sogar das Warum. Das hat dann mit Werten und Mission zu tun. Aber ich glaube, das ist dann eine Tangente, die zu groß ist. Das wäre allerdings für mich der allererste Koffer. Und der dritte Koffer ist das Wie. Und wenn wir jetzt bei dem Wie-Koffer bleiben, mir ist gerade, als du erzählt hast, über dieses Thema noch ein ganz konkretes Beispiel eingefallen, wie verrückt Kommunikation manchmal sein kann und Konzernleben. Alle, die irgendwie nur tangiert Erfahrungen mit dem Konzern gemacht haben, wissen, wovon ich spreche. Ich war damals tätig als externer Berater für eine globale Bank. Mhm. Ich habe damals in Hongkong gewohnt, da war ich ungefähr ein Jahr oder so. Davor war ich in London. Und dann habe ich für dieses Hongkong-Team gearbeitet, dieser Bank. Inhalt ist jetzt eigentlich egal. Auf jeden Fall war es ein globales Team das auf der ganzen Welt vernetzt war, wo wir an einem bestimmten Thema gearbeitet haben. Regulatorik, super langweilig, aber egal. Und dann war ich in London und habe mir gedacht, so ja, dann schaue ich halt bei dem Team auch vorbei. Also ich wurde da jetzt nicht explizit entsandt, aber ich habe halt Freunde in London besucht und habe gesagt, dann arbeite ich halt aus dem Headquarters in London. Und dann sagt einer so, ja Dominik, du bist ja hier, das ist sehr interessant, dass du hier bist. Und was ich sagen wollte, war, ja, wir hatten ja am Telefon so ein paar Reibungspunkte und so und ich wollte halt auch hierher kommen, sodass wir das dann, sage ich mal, lösen können und miteinander eine gute Basis. Das habe ich gedacht, dass ich das sagte. Was ich tatsächlich sagte, und das sind die Nuancen in der Sprache, so I'm just here to talk about last week on the phone, just to nip it in the bud. Und to nip in the bud kann heißen, um es zu klären, aber es kann auch heißen, um das mal schnell wegzuschieben oder unter den Teppich zu kehren oder einfach wegzutun. So, und nur dieser Nebensatz, nip it in the bud, das übrigens auch ganz genauso gut als unschuldige Aussage hätte interpretiert werden können, wurde von dieser Person, jetzt pass auf, und das war der Europachef für dieses Projekt. Alright. Das war dem so wichtig, was ein Dominik Heckner sagte, und damals war ich wirklich nicht in irgendeiner Weise in diesem Projekt der aller Wichtigste. Trotzdem war ich wichtig genug, dass er sich über mich echauffiert hatte. To nip it in the bud. Und dann hat der meinen Chef in Hongkong angerufen, der dann wiederum mich angerufen hat. Und ich so, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe niemandem was Böses gewollt. Und dann habe ich halt gemerkt, Kommunikation, da sind Details ausschlaggebend. Aber was noch viel wichtiger ist wie die Details, ist, dass du vorher den emotionalen Zustand der Person vor dir ganz genau wissen musst. Weil wenn du weißt, dass jemand Ego-Probleme hat und obwohl dieser Mensch, der stand weit über mir, ja, in der Organisation, weit über mir, trotzdem sich dafür interessiert hat, was ich sage, dann weiß ich doch, dass der ein Ego-Problem hat.
Dominik, wenn ich das nochmal sagen darf, das ist genau das, ja. Und da kommen ja noch zwei andere Aspekte hinzu, ergänzend. Das hat übers Telefon stattgefunden, habe ich rausgehört, oder?
Das war dann persönlich. Der Reibungspunkt war entweder, ich weiß nicht, ob es damals schon Teams gab. Ich glaube, ja. Ich glaube, das tatsächliche Problem war, dass es irgendwie so gewesen ist, dass dieser Mensch in London gedacht hat, dass dieses kleine Team in Asien mit nur 100 Leuten sich aufspielt und in irgendeiner Weise wichtiger sein möchte, wie es wirklich ist. Was übrigens mit mir nichts zu tun hatte, weil der hatte ein Problem mit meinem Chef und hat dann irgendwie gedacht, ich wurde entsandt. Aber es war nicht so.
Ja, hast du das im Nachgang, darf ich fragen, Dominik, klärend nochmal mit ihm besprochen?
Mir wurde gesagt, zurück an die Arbeit und mit dem redest du nicht mehr.
Okay, alles klar. Dann war das eine tiefgründige Message, die du da hinterlassen hast, ja. Aber du hast dich auch selbst hinterfragt, höre ich dann wiederum raus, ne?
Klar.
Also und das immer bei dem Wie.
Also das ist halt eine komische Situation und interessanterweise passiert mir sowas im Handwerk nie oder es ist mir nie passiert. Konzernleben ist nochmal anders, da geht es um Hackordnungen, da geht es darum, welcher Paradiesvogel hat die schönsten Federn und wie groß ist mein Nest und es ist ganz, ganz schlimm, also ganz viele Machtspielchen und ja, man hatte irgendwie so den Eindruck, die Menschen definieren sich, wie groß ist mein Team und wer hat Angst vor mir und wer hört drauf, wenn ich was sage und so weiter und so weiter. Ich bin echt froh, dass ich das habe ablegen dürfen, weil das ist jetzt kein so geiles Dasein und ja, du musst halt immer aufpassen, darf ich das sagen, darf ich das nicht sagen, du kannst da nicht wirklich du selbst sein und auch wenn ich sage nicht immer die richtigen Sachen, aber ich bin mir sicher, dass ich die richtige Intention habe und nicht auf jemanden zugehe, weil ich ihn beleidigen will. Da bin ich mir zu 1000% sicher.
Ja, das ist halt sehr oft nicht kongruent. Also das, was du dir vornimmst, wird nicht automatisch nach außen getragen. Also das ist sehr oft nicht kongruent durch die ganzen Einflüsse in dem Kontext, in welchem du dich befindest. Alles hat ja einen Impact darauf und die Wirkung ist dann sehr oft eine andere. Es gibt so einen schönen Satz, den ich auch immer gerne mit einbringe. Die Wahrheit deiner Wirkung liegt immer im Auge des Betrachters. Da kannst du machen, was du willst. Und dann ist natürlich die Reise, und das kommunizierst du ja auch deinen ganzen Unternehmer und Unternehmerinnen immer wieder, es fängt ja immer bei einem selber an. Das heißt, wenn du merkst, es ist nicht so angekommen, wie du dir es vorgestellt hast, dann hinterfrag dich selber. Was kann ich denn jetzt anders gestalten? Natürlich, wenn wir jetzt bei meinem Thema sind, die Kommunikation dementsprechend anzupassen, damit das auch annehmen kann, damit das versteht. Weil dann kommen halt nicht mehr diese Sätze oder die werden, let's be real, nobody's perfect und das ist auch gut so. Aber genau diese Sätze, ich habe es nicht verstanden, ich habe es nicht kapiert, ich habe es anders verstanden, das ärgert mich jetzt, er hat es in den falschen Hals bekommen. Also all diese Dinge, die da passieren, das ist ja so daily life. Willkommen im Leben, sage ich, wenn Menschen sich miteinander unterhalten. Das kannst du definitiv schon bewusster steuern und das Ganze reduzieren. Ja, das heißt, dann reden wir von wirkungsvoller Kommunikation. Also Menschen mit Kommunikationskompetenz, Wirkungskompetenz, eine Menge Empathie und all diese Dinge. Und die sehe ich ja auch immer wieder bei dir. Also das wundert mich ja total, wenn du dann auf einer Bühne stehst und eine Keynote da vorträgst, wie du bei dir bist und wie real du bist und die Menschen erreichst im Raum, die mehreren Hunderte von Menschen, die da sitzen, dann ist es genau das, wo ich Menschen dabei begleiten möchte. Und da bist du, wenn ich dir das so sagen darf, auch schon diesbezüglich ein ganz großes Vorbild, weil du dich nicht scheißt, sag mal ja in Bayern, gell? So dich da wirklich zu reflektieren, zu hinterfragen, die Dinge dir auch anzuhören, den Spiegel mal vorgehalten zu bekommen. That's it. Es geht um Selbstreflexion. Also don't stop learning. Also jeder zwischenmenschliche Kontakt, und das haben wir ja eine Menge bei deinen Veranstaltungen, ist learning.
Ja, also ich kann mich erinnern, Kommunikation war zu Beginn der Selbstständigkeit, zu Beginn des Unternehmertums einer meiner größten Hürden, weil ich mir so schwer getan habe, in dieses Marketing-Lingo reinzukommen. Mhm. Und zusätzlich auch noch den Glaubenssatz hatte, wenn etwas gut genug ist, musst du das nicht verkaufen. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, ja. In Amerika wirst du gefeiert, wenn du gut verkaufen kannst, wenn du Angeber bist und ein großes Haus hast. Und in Deutschland ist es so so ein Verkäufertyp, der will reich sein, der sollte sich schämen, mhm. Was natürlich auch Quatsch ist. Ja, und mit solchen Glaubenssätzen bin ich dann in mein allererstes Webinar gegangen. Das haben wir damals mit elektronetzeitschrift.de gemacht. Andreas Stöckluhr, der Chefredakteur, ist ja bei uns regelmäßig auf dem Live-Event. Ich muss ehrlicherweise sagen, das hat er nicht gemacht, weil er mich so toll fand, sondern weil er mit meinem Vater schon seit 20 Jahren zusammengearbeitet hat. Oder noch länger. Und 2018 war ich ja unbekannt im Elektrohandwerk. Muss man einfach so sagen. Woher hätten sie mich gekannt? Ich kam gerade aus London. Ich war nur im Bankenwesen unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht, wie schwer kann das denn sein? Mhm. Und habe dann rein auf der logischen, argumentativen Seite mein Webinar präsentiert. 42 Teilnehmer. Was nicht schlecht ist, für jemand Unbekannten sogar extrem gut, würde ich sagen. Und dann kam der Punkt in dem Webinar, wo es darum ging, du kannst dir ein kostenfreies Erstgespräch mit mir sichern. Und ich habe ja aufgrund meiner Recherchen, ich habe mir schon ein paar Online-Kurse reingezogen, also ich kam sich komplett blank rein, aber hatte halt so ein bisschen theoretisches Online-Kurswissen über Online-Marketing, hat so geheißen, so zwischen 20% und 30% Erstgespräche willst du schon generieren können, wenn der schon in deinem Webinar mit dabei ist. Mhm. So, wie viele Leute haben sich ein Erstgespräch gebucht von 42?
Wow, also so wie du die Frage jetzt schon stellst, 42?
Einer.
Genau. Das wollte ich jetzt nicht sagen.
Einer. Das war tatsächlich Armin Ahlers und er ist dann auch der allererste Erfolgscoaching-Kunde geworden. Sage ich danke, Armin, falls du jetzt dieses Video auch dir anschaust. Immer noch treuer Weggefährte. Aber natürlich hatte ich mir erhofft, dass zusätzlich zu dem wunderbaren Armin auch andere noch kommen. Mhm. Aber das war nicht der Fall. Und dann habe ich mir tatsächlich auch externe Hilfe geholt, auch mit einem Trainer, mir das Thema Rhetorik angeschaut. Wir haben uns die Aufnahme vom Webinar angeschaut. Er war dann auch bei anderen Webinaren live mit dabei, hat mir sogar Live-Feedback noch gegeben.
Wow.
Weil ja, wenn du das noch nie machst, dann oder nie gemacht hast, dann ist es gar nicht so einfach. Und heute ist es halt Second Nature, es ist Teil der Gewohnheit, aber es musst du halt auch erst lernen. Also zum Beispiel diese rhetorischen Fragen, wie zum Beispiel, hey, bist du auch jemand, der sagt, ein bisschen weniger Arbeit könnte für dich okay sein? Oder würdest du dich beschweren, wenn du vielleicht 50.000 Euro mehr Gewinn hättest? Wahrscheinlich nicht, oder? Und wenn du sagst, die Mitarbeiter, die gehen dir manchmal auf die Nerven, das wäre schon gar nicht so schlecht, wenn die Mitarbeiter öfters das tun würden, was sie sollten, oder? So, das wirkt jetzt ein bisschen überzogen. Aber tatsächlich, das ist genau die Intonation, die ich nutzen würde. Mhm. Und ich sage dann zu den Leuten, ich schwing dann die Flagge und ich sage, hey Leute, by the way, der eine oder andere wird sich später denken, das ist hier ein Heizdeckenverkäufer und das ist eine Verkaufsveranstaltung und der Typ, der ist mega animiert. Aber ich kann dir sagen, es kann dir gefallen oder nicht gefallen, aber ich garantiere dir, es ist authentisch, weil ich habe keine Lust, irgendwelche Folien runterzulesen. Ich bitte jetzt schon um Verzeihen. Und das Lustige ist, wenn ich das dann zu Beginn sage, seitdem hat sich noch nie danach jemand mehr beschwert, aber ich habe es ihnen gesagt, hey, wenn es dir nicht gefällt, das ist eine kostenlose Veranstaltung, da gibt es einen Knopf, der heißt verlassen, dann geh woanders hin, das ist für mich auch fein, ja. Und das Lustige ist dann, die bleiben, du merkst halt, die lassen sich dann auch entertainen. Ich war früher DJ, jahrelang. Ich habe in der Uni jeden Freitag vor 1000 Leuten aufgelegt und davor auf Privatpartys und davor in meinem Kinderzimmer. Also ich habe schon immer dieses Entertainer-Gen in mir drinnen gehabt und gefällt es eben sicher nicht. Da gibt es welche, die sind neidisch, da gibt es welche, die finden mich einfach nur nervig, da gibt es welche, die finden mich dumm, aber all das ist ja irrelevant, weil ich durch diese Polarisierung ganz viele Leute finde, die die gemeinsame Zeit mit mir extrem schätzen. Und durch jeden Menschen, der sagt, der ist blöd, habe ich andere gefunden und mehr als einen, die sagen, cool, ich mag das, was der macht, ich mag das, wie der das macht. Also Polarisierung durch Kommunikation, Polarisierung durch Rhetorik, Mindset-Training, Glaubenssätze ablegen, verkaufen ist nicht schlecht. Das war einer der wichtigsten Learnings überhaupt, um noch nicht mal den großen Erfolg zu haben. Um überhaupt irgendwas verkaufen zu können, habe ich an meinen Glaubenssätzen arbeiten müssen und an der Rhetorik.
Ja.
Weil ich bin nicht reingekommen, und das ist eben der springende Punkt, ich bin nicht reingekommen, weil ich kann jetzt den Ruf meines Vaters nur bedingt nutzen als Eintrittskarte. Ich muss selber liefern. Ja, natürlich. Mein Vater über 40 Jahre mit dem Team Sabine Bernstein über 20. Ja, klar, natürlich. Aber 2018 habe ich das nur als Eintrittskarte nutzen können. Ich musste selbst liefern. Ich muss heute auch immer noch selber liefern. Natürlich, ist klar. Aber das war der Punkt. Wie viel kann ich denn selber liefern?
Mhm. Wow. Also, wie geht's dir denn selber dabei, wenn ich dich fragen darf, jetzt am Punkt, wo du jetzt stehst?
Ja.
Mit all dieser Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, also so. Du hast ja sehr intensiv an deinem Wie gearbeitet, habe ich jetzt rausgehört. So, wie geht's dir dabei? Weil ich finde, korrigiere mich da auch, wenn ich falsch liege, es geht schlussendlich, geht's auch schon darum, natürlich erfolgreich gefühlt für einen selber in dem zu sein, was man sich vornimmt, aber es muss ja einem auch gut dabei gehen. Mhm. Und ich sage immer, Ronan Keating hat ja so einen wunderbaren Song, der singt ja immer, Life is a Rollercoaster.
Ne? Ah.
Ja, und so ist es ja auch im Business und auch in der Entwicklung, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Wie geht's dir denn heute damit, wenn ich dich das so fragen darf?
Du, mir geht's wunderbar, wenn ich die richtige Balance habe. Und mit Balance meine ich nicht, dass ich um 15 Uhr Feierabend mache und dann irgendwie Jägermeister saufe, sondern Balance heißt, dass ich einen schönen Mix an Themen haben möchte. Stressig und nervig ist es nur, wenn ich irgendwie gefühlt eine Woche lang nur ein Thema mache und das 20 Mal. Glücklicherweise als Geschäftsführer kann ich mir aussuchen, was ich machen möchte. Mhm. Und mische die Themen durch. Ich mische durch, mit wem ich arbeite, welche Themen ich bearbeite, ob ich jetzt Bestandskunden mache, Vertrieb mache, Marketing mache, Sales Coaching, Coaches Coaching, ein Podcast, so, das kann ich ja durchmischen. Dann bleibt es interessant und dann ist es cool. Schwierig waren eher nur die Zeiten, wo aufgrund dessen, dass ich noch kein Team hatte, es keinen anderen Weg gab, wie selber zum 100. Mal jetzt ein Erstgespräch zu führen. Mittlerweile, wenn ich Erstgespräche, Strategiegespräche, die längeren 2-3 Stunden Gespräche, mittlerweile ist es so, dass es eine absolute Erfrischung für mich ist und mache das super gerne. Wenn du aber halt 6 Mal in der Woche jeweils 3 Stunden hast, dann kann es natürlich hart werden. Oder wenn ich jetzt in einer Woche 10 Podcast-Folgen aufnehmen würde, dann wäre es halt wahrscheinlich auch nicht mehr authentisch. Und deswegen sage ich, die Mischung macht das. Und was mir auch wichtig ist, ich habe keine Lust, mich so zu verstellen wie damals in der Bank und vorher zu überreden. Also wenn ich jetzt vorher drüber nachdenken müsste, was darf ich nicht sagen, wo der Vince jetzt möglicherweise eingeschnappt ist oder irgendein Spinner, der das Video anschaut. Ich darf nicht in die Kamera, nicht du, der andere. Irgendein Spinner, der sich das Video anschaut, sagt, oh, das kann ja nicht sein, dass der sowas sagt. Dann, das ist der frauenfeindlich, ausländerfeindlich. Wo ich weiß, dass ich das natürlich nicht bin. Solche Leute gibt es ja. Über sowas mache ich überhaupt gar keine Gedanken. Interessiert mich nicht.
Mhm. Ja, das finde ich gut. Also wenn du im Rampenlicht stehst, sag mal ja, so schön bist du angreifbar. Ja? Also auch ein Künstler zum Beispiel, ja, wenn er die Hose runterlässt, ja, ja, der steht halt dann einfach nackt da. Und das ist, so ist es ja auch im Unternehmertum, muss man ja einfach wirklich sagen. Und auch dein Weg, den du gehst, ja, und die Täler, die man da durchschreitet und all das. Ja, man ist angreifbar und ich glaube, dann ist es einfach nur ein Mindset. Umgang, die Erfahrungen. Und was ich super geil finde bei dir, Dominik, ist, dass du in deinem Unternehmen so, dich könnte man ja in jede Abteilung reinpflanzen und du rupst das. Ja, so, weil du halt einfach so die ganzen Basics so zusammengefügt hast und jetzt so quasi, sage ich immer so schön, wie so ein Dirigent, so die Fäden ziehst und das dirigierst, oder?
Vergiss nicht die zweite Führungsebene, die ist essentiell.
Natürlich.
Ich mag es sehr, wenn ich irgendwo hingehen kann und durch bestimmte Justierungen, durch bestimmte Fragen, durch bestimmte Impulse, durch bestimmte Ansätze bei jemandem bewirken kann, so, oh ja, stimmt, ja. Mhm. Und dann eine Woche später so, oh, ich habe das ausprobiert, funktioniert viel besser. Das ist geil, das ist mega, dann macht mir es auch nichts aus, wenn Arbeitstage mal länger sind, ja, dann macht es Spaß und das passiert sowohl bei Kollegen als auch bei Unternehmern. Und das könnte man sagen, ist sicherlich auch eine Superkraft. Dazu musst du aber auch in deiner Energie sein.
Ja.
Dazu musst du ein authentisches Umfeld haben. Der große Vorteil für Unternehmer, Legastheniker wie mich ist, dass wir und deswegen war Richard Branson auch immer eine Inspiration, der auch Legastheniker ist, wo ich auf Necker Island zum Beispiel war, durfte ich ihn ja dann auch endlich kennenlernen, nachdem ich ihn aus Büchern schon 20 Jahre kannte. Für uns Legastheniker, ich möchte mich jetzt nicht mit ihm in einen Topf setzen, ich sage jetzt für Legastheniker generell, sagen wir es mal so, ist es hilfreich, sein eigenes Umfeld zu bauen. Sein eigenes Umfeld zu bauen und selber auch die Kontrolle so zu haben. Und wenn du ein Unternehmen aufbaust, dann ist es irgendwann mal so, das ist wie so ein maßgeschneiderter Anzug. Aber grundlegend ist es so, dass du über Jahre hinweg etwas aufbaust, das für dich funktioniert und für dich funktionieren muss. Weil ich sage, warum wirst du Unternehmer? Du wirst nicht Unternehmer, weil du jetzt zwingenderweise möchtest, dass es dir schlechter geht und dass du weniger Geld hast wie vorher. Du möchtest, dass es dir besser geht und dass du mehr Geld hast wie vorher. Und manche sagen, ah, pfui, warum sagt der sowas so, das Unternehmen muss dir dienen. Nein, du musst doch deinen Kunden dienen. Und dann sage ich, schau mal, ihr habt das falsch verstanden. Ein Unternehmen hat einen Zweck und eine Mission. Und diese Mission ist, Mehrwert zu liefern für die Unternehmer. In meinem Fall ist es Elektrohandwerk und andere Gewerke, mehr Zeit, mehr Freiheit, mehr Mitarbeiter, mehr A-Kunden. Das ist eine ganz klare Mission. Das ist die Unternehmensmission. Das führen wir jeden Tag durch. Das heißt aber nicht, dass ich der Knecht der Kunden bin. Und ich sage auch zu meinen Kunden, nein, der Kunde ist nicht König. Du bist auf Augenhöhe. Du bist wichtig, aber du bist nicht wichtiger wie ich. Ja? So, und deswegen sage ich, das Unternehmen ist aufgebaut, ob Legastheniker oder nicht, um dir als Unternehmer zu dienen. Es muss für dich funktionieren, es muss dir Spaß machen, es muss zu deinen Stärken spielen, es muss so sein, dass du authentisch in diesem Unternehmen agieren kannst und nicht, dass du das Schoßhündchen bist von irgendjemandem im Unternehmen, der meint, er ist schlauer wie du, von dem Kunden, der meint, er ist wichtiger wie du oder irgendwas Sonstiges.
Ja, und du lebst es halt meiner Meinung nach, aus meiner Perspektive, ich kenne dich jetzt 3 Jahre, circa 1:1 vor. Ich glaube, das ist auch aus meiner Perspektive das Geheimnis deines Erfolges, von deinem Erfolgscoaching-Team natürlich, muss man dann an dieser Stelle sagen. Absolut, also das spüre ich mit jeder Pore.
Jawohl. So, und wenn du jetzt für dich Erfolg haben willst, dann klick auf den Link unter dem Video, buch dir ein kostenfreies Erstgespräch und dann geht es um deine Ziele.
Wenn du Inhaber eines Unternehmens im Elektrohandwerk, in der Haustechnik oder in einem verwandten Gewerk bist und deinen Betrieb zukunftssicher und profitabler aufstellen möchtest, mit deutlich weniger Arbeitszeit, dann buche dir jetzt einen Termin mit Dominik Heckner und seinem Team und erfahre, welche Maßnahmen dich jetzt nach vorne bringen. 40 Jahre Erfahrung, tausendfach erprobt. www.dominikheckner.com